Während sich andere Podcasts in die Pause begeben, bleiben wir auch in dieser schweren Zeit wöchentlich an eurer Seite. Wir ertragen Hitzewellen, Hitzezungen, Wärmeglocken und Sahara-Staub für euch. Aber vor allem reichen wir euch die Hand, um in diesem riesigen Sommerloch, das im TV-Programm klafft, nicht komplett den Halt zu verlieren. Fabian, hier müffelt's.
Mensch, Mario, wo bist du denn da?
Naja, rechts hinter diesem Moorgebiet, ja, hinter an dieser Grotte da, direkt am Rand vom Sommerloch eben.
Ach, du bist wirklich da?
Ja klar, ich bin hier vor Ort, um für Kopenmeter zu berichten. Und ich bin fast reingefallen, so riesig ist das.
Wie sieht's denn da überhaupt aus?
Du, hier ist alles verdörrt, verkommen, kaum noch Leben halt. Ein riesiger Komposthaufen neben dem Gebüsch, da laufen schon die Ratten rum. Ich glaube, ich habe die Ratte wieder erkannt, die bei dir aus dem Keller geflüchtet ist.
Ja, grüß sie mal.
Ja, sehr witzig. Und die Leute werfen ihren Elektroschrott, ihre Fernseher in den ausgetrockneten Weiher. Aber das Schlimmste, die Senderchefs kippen ihre ganzen Fässer aus dem Giftschrank in das Loch.
Oh Mann, das hört sich alles ja nicht so wirklich gut an.
Ja, schon. Aber es ist nicht alles komplett schlecht. Spätabends, so um 23 Uhr, kommt Till Reiners vorbei und versucht's mit frischen Witzen. Über die ich jetzt mit dir sprechen möchte und damit auch offiziell herzlich willkommen zu Quotenmeter FM mit dem Thema Till Tonight, der neuen ZDF Late Night Show, die Sommervertretung am Freitagabend für Jan Böhmermann übernimmt. Ja, und wie ihr schon gehört habt, begleitet mich Fabian Riedner. Hallo Fabian.
Hallihallo.
Ja, bevor wir zum Inhalt vom Format kommen, möchte ich dich erstmal fragen, Fabian, was du generell bisher so für einen Bezug zu Till Reiners hattest eigentlich und wie du ihn so wahrgenommen hast.
Ja, eigentlich kaum, denn ich muss sagen, Dreisat ist nicht die Fläche, wo ich meistens Fernseh gucke. Deswegen hat mich da auch schon mal der Ausflug jetzt.
Da habe ich mich aber schwer in dir getäuscht, du.
Ja, ich kann nicht alle mögen. Beziehungsweise, was heißt, ich kann nicht alle mögen? Ich mag sie schon, aber es ist nicht immer die Humorfarbe, die mich überall trifft. Und man hat so seine 4, 5 verschiedenen Komiker, die ja besser sind. Und wenn man Leute, Komiker aus dem Land scheuchen möchte, dann muss man, glaube ich, nur Comedian dazu sagen. Aber das ist ein Seitenhieb auf früher.
Das mögen die teilweise dann nicht, ne?
Genau.
Vor allen Dingen Satiriker, die stehen da, glaube ich, gar nicht drauf. Oder Kabarettisten. Wenn man zu Kabarettistinnen und Kabarettisten sagt, dass die Komiker sind, ich glaube, dann kriegen die ganz, ganz furchtbare Laune, ne?
Das ist richtig, ja.
Ja. Aber du hast es schon angerissen, also danke für die schöne Überleitung. Ganz genau, nämlich Till Reiners, der ist ja aktuell, wie du schon sagst, im Dreisat unterwegs, hat dort die Happy Hour übernommen von Sebastian Puffpaff, der ja bekanntlicherweise nach ProSieben gewechselt ist, um da TV Total zu moderieren. Genau, und das ist praktisch, wie soll man das sagen, eigentlich auch so eine Comedy-Revue, ne? Also da kommt er eben am Anfang rein, macht selber einen kleinen Stand-up und begrüßt dann eben weitere Comedians, die dann eben halt auch ihre Nummern dort präsentieren. Und das macht Till Reiners aktuell noch. Im ZDF war Till Reiners aber auch schon zu sehen. Du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch, 2022, ich glaube im Oktober war das, hat er die Vertretung für Oliver Welke übernommen in der Heute-Show, der damals wegen Corona ausgefallen war.
Ja, das
ist. Wie fandest du ihn da?
Habe ich
auch
nicht
gesehen. Hast du das gesehen
damals? Nein.
Hast du nicht gesehen damals?
Er hat das damals, also ich habe kurz einen Ausschnitt gesehen, er macht das ganz gut. Aber das Lustige ist bei Till Reiners, der sieht immer noch so jung aus. Also bei dem hast du das Gefühl, dass gerade irgendwie, dass er gerade, obwohl er 85 geboren ist, dass er gerade sein Abitur erst gemacht hat.
Ja. Ja, der ist irgendwie schon 40 Jahre alt, der gute Mann. Und irgendwie denke ich mir, manchmal hat er weniger Falten im Gesicht als ich. Das macht mir dann auch ein bisschen Angst manchmal, ja. Hast du recht. Genau, und wo Till Reiners eben auch schon mal zu sehen war, war im ZDF Comedy Sommer. Das habe ich jetzt auch nicht gesehen. Habe ich in Vorbereitung zum Podcast mal reingeguckt. War so eine Veranstaltung in so einer Art, auf so einem Art, ja, weiß ich nicht, Fabrikgelände oder so, halt irgendwie so ein bisschen biergartenmäßig aufgemacht, wo dann halt eine Holzbühne war und Leute saßen auf Bierbänken und war eigentlich im Grunde genommen nicht so viel anderes als die Happy Hour halt dann eben im Sommerloch im ZDF.
Ja, ich glaube, das sollte es ja eigentlich sein.
Gefallen, also.
Genau.
Bitte?
Das soll es ja, glaube ich, einfach sein, dass man ja, da einfach klar, mal rausgeht
meine, da
unter Leute.
Genau, und da muss man dann ja vielleicht auch nicht das Rad immer unbedingt dann neu erfinden. Da ist dann ja dann vielleicht auch schon genug Unterhaltung gegeben, wenn dann eben die Nummern der Leute, die da performen, dann einfach zünden oder nicht. Also daran lässt sich dann vielleicht die Unterhaltsamkeit so eines Abends dann messen. Genau. Aber jetzt hat Till Reiners es endlich geschafft. Er hat seine eigene Late-Night-Show bekommen im ZDF. Und damit können wir eigentlich auch mal direkt überleiten zur ersten Ausgabe, die stattgefunden hat am 20. Juni. Zu Gast hatte er Hazel Brugger. Aber zunächst, bevor er wirklich sein Abenteuer gestartet hat, hat er nochmal eine Warnung mit auf den Weg bekommen. Und zwar von Klaas Häufer Umlauf, der ja auch reichlich Erfahrung in dem Business hat und von sich aus aber gesagt hat, er hat damit abgeschworen, für ihn ist die Late Night tot. Wie siehst du das Ganze denn? Ist die Late Night für dich tot oder findest du es gut, dass Till Reiners wieder einen Anlauf wagt?
Naja, man muss einfach mal gucken, was für Late Nights eigentlich tot sind. Es sind diese typischen Laber-Late Nights, wo ein Stand-Up gemacht wird und dann eigentlich 45 Minuten noch mit zwei Gästen Unterhaltung gemacht wird. Also wenn ich so eine Late Night mache wie Klaas in so einem schweren Umfeld bei ProSieben, wo man nicht weiß, sendet er heute, sendet er nicht, was kommt da vorne dran, kommt da wieder irgendeine Clipshow, ja, da kannst du schlecht Programm machen. Wenn du jetzt auch nur 6 Wochen wie Till Reiners unterwegs bist oder 8 Wochen, ist das auch schwierig. Wenn du aber wirklich so ein Programm hast, Freitagabend beim ZDF, erstmal Heute-Show, Böhmermann, dann ist Late Night überhaupt nicht tot.
Also du meinst, dass vielleicht die Einschätzung von Klaas insoweit ein bisschen daneben lag, dass das vor allem eben auch vom Line-Up abhängt und was, ob man sozusagen einen Audience-Flow als Late-Night-Host oder Hostin zur Verfügung bekommt. Und wenn man ein intaktes Umfeld hat, dann hat man, wenn man diese Programmfarbe bedienen will, durchaus eine Chance, meinst du?
Ja, und natürlich hatte man die Einspielfilme bei Klaas, die man aber dann auch bei YouTube komplett sehen konnte.
Ja.
Und mehr gab es eigentlich in der Sendung auch nicht wirklich zu sehen. Also Klaas hat in der Sendung weder besonders gute Talks geführt, noch hat er besonders gute Gäste gehabt. Das muss man leider den auch mal ankreiden, sofern ich die Shows von Florida angucke. Ich habe so das Gefühl, als laufen die Wolter ständig durch, als kommt Nina Chuba vorbei. Und wenn Olli Schulz gerade noch mal Zeit hat, ist er auch noch mal mit dabei.
Okay, also du meinst, dass so dieses Florida-Universum auch ein bisschen zu sehr im eigenen Saft da badet.
Definitiv, ja.
Und das ist tatsächlich auch was mir aufgefallen ist, dass eben unter anderem diese Gesichter, die du auch gerade schon angesprochen hast, ja tatsächlich auch in immer mehr Shows jetzt zirkulieren. Ne? Also da gibt es ja jetzt Wer stiehlt mir die Show? Dann gibt es Joko und Klaas, das Duell um die Welt, beziehungsweise jetzt ja Team Joko, Team Klaas, Duell um die Welt, wo die ganzen Leute dann dabei sind. Dann gibt es natürlich jetzt dann auch wieder das Duell um die Geld, wo sie eben zocken. Da sind dann ja auch die Leute und das ist dann natürlich für Leute, die schon Fans sind von Joko und Klaas und die Shows dann eben letztendlich auch regelmäßig konsumieren, kann das natürlich irgendwann schon zu Ermüdungen dann führen, ne?
Und das, also, in meinen Augen ist das schon ein Problem, wenn ich da halt schon wieder die Voltas sehe. Oder beispielsweise die typischen Gesichter, Sido etc. Auch wenn glaube ich, mit Sido ja eine der besten Folgen bei diesem Programmtag gemacht worden ist, wo sie einfach nur Uno spielen. Das war eine super Sendung.
Da warst du Fan,
Da war ich Fan. Das war wirklich super gemacht. Da kam so richtig wieder Joko und Klaas Flair rüber. Aber das Problem, was ich halt einfach nur sage, wenn du dann halt so regelmäßige Shows machst, wo du halt Gäste brauchst, dann brauchst du halt auch mal frische Gäste und vielleicht halt auch mal ein, zwei Kinostars, die halt auch mal wirklich was zu erzählen haben oder ein paar TV-Stars, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen von ProSieben weg, da muss man vielleicht auch mal so frei sein, wieder mal Leute von RTL einzuladen oder vielleicht vom Ersten oder gerade... Das ZDF wirft ja wahnsinnig viele Serien, gerade für die Mediathek und ZDF Neo ins Programm rein, dass man da nie Leute holt. Finde ich ein bisschen schade. Aber ich will jetzt gar nicht so viel über Joko und Klaas reden, sondern wir reden mal über Till Tonight weiter. Und da war ja Klaas, wie gesagt, zu Gast. Fand ich cool, dass er diesen Auftritt gemacht hat, muss man klipp und klar sagen.
Wobei, wir müssen nochmal sagen, er war nicht zu Gast, sondern er hatte einen kleinen Cameo-Auftritt, bevor die Show dann eigentlich losging. Also es war ja so, dass Till Reiners vorm Studio vorgefahren ist, hat das erstmal das wunderschöne neue Studio erblickt mit seinem eigenen Logo. Und dann kam eben Klaas um die Ecke, der so ein bisschen ihm die Laune verderben wollte eigentlich, ne? So auf ironische Weise. Also Till hat sich total gefreut und Klaas kam dann so ein bisschen als der Mahner ins Spiel, der gesagt hat, ey, freu dich mal nicht zu früh, ich finde eigentlich, dass das Genre tot ist, um sozusagen auch nochmal eine kleine Persiflage auf seine eigenen Aussagen zu machen, die er getätigt hat, ne?
Genau, weil jetzt macht er eigentlich mit seiner Show, mit seiner Experte für alles ja das Allergleiche eigentlich wieder.
Auch sowas wie eine Late Night, ne? Oder mehr genau. So ja, eigentlich auch. Wirklich eine Persiflage einer Late Night, die dann aber wiederum auch eine Late Night irgendwie ist. Ne? Das ist ja dann so das Schizophrene da dran. Genau. Und er kommt dann ins Studio rein, Till Reiners, nach diesem Dialog mit Klaas und schreitet auf die Bühne, wo schon ein Hocker steht. Und auf diesem Hocker liegt ein Mikrofon, was allerdings, und das mag manche gewundert haben, kabelgebunden ist. Das heißt, ein verkabeltes Mikrofon, wie man es früher hatte, als man sozusagen noch keine anderen technischen Möglichkeiten hatte, in einem langen Kabel dran. Um so ein bisschen, das war zumindest mein Eindruck, so dieses Stand-up-Feeling. Till Reiners, der kommt ja aus dem Stand-up und ich glaube, das hat er ja zum Beispiel auch in Interviews vor der Sendung betont, dass man so ein bisschen dieses Stand-up-Feeling, wo jemand eben in einer Bar steht, also so wie so eine Art Jerry Seinfeld eben auch, und dann da mit dem Mikrofon steht. Hast du das auch so empfunden und wie fandest du das? Fandest du das eine schöne Anspielung oder?
Ja, ich denke mal, die meisten haben es wieder mal nicht verstanden. Es war sehr gut passend, nettes Gimmick. Okay. Es kommt wirklich daher, dass diese Clubs ja wirklich in New York in irgendwelchen Kellerkombüsen drin waren, wo du jetzt vielleicht nicht so geil in den, ich sag's mal, 1950ern Funktechnik einrichten konntest, als es da gab, weil es einfach viele massive Wände waren. Da hat man das wirklich gut gelöst, war eine kleine, schöne Anspielung. Ja, das kann man wirklich so sagen.
Okay. Ich muss ja sagen, ich habe mir ja dann die Frage gestellt, also wir kommen jetzt gleich dann auch nochmal auf das restliche Studio zu sprechen und auf das restliche Studio-Design. Ich habe mir dann die Frage gestellt, hätte es nicht vielleicht dann sogar Sinn gemacht, wenn man so diese Atmosphäre vielleicht auch so ein bisschen erzeugen will, dann einfach wirklich die Entscheidung zu treffen, tatsächlich in einen Pub zu gehen oder wirklich in so eine Stand-Up-Bar zu gehen und das Ganze vielleicht einfach noch so ein bisschen noch stärker, loungeartiger zu gestalten, wo die Leute dann sitzen bei diffusem Licht mit einem Bier auf dem Tisch.
Das ist halt die Frage, ob die wirklich Bock haben, abends um 10 im Sommer irgendwo oder um 22:30 da zu sitzen. am Donnerstagabend oder ob die halt einfach sagen wollen, ja gut, wir zeichnen das Donnerstagmittag auf und machen uns dann einen schlanken Fuß.
Ja, wobei vielleicht Donnerstagmittag kommt dann in einem Pub vielleicht auch nicht unbedingt so die geilste Stimmung auf, aber ja, vielleicht irgendwie an einem Vorabend, ja, so um 19 Uhr, ja, wenn du die Sendung dann
aber aufzeichnest. Aber da ist ja hell.
Und dann
da ist ja, aktuell ist da hell.
Aktuell ist da hell, ja. Aktuell ist das so. Naja, gut, aber ich hatte vielleicht gedacht, vielleicht hätte man dann noch konsequenter sein können. Und das wirklich mal aus einem Studio raus zu verlagern, weil eben mir so das Studio vielleicht so. Ich fand es einfach so schade, weil an sich wirkt das Studio für mich recht steril.
Ja, es ist wieder dieses typische ZDF-Studio. Ich hätte mich auch mal gefreut, wenn man hergegangen wäre und hätte mal, wie Conan O'Brien das damals war, der hatte mal wirklich die Los Angeles Skyline hinten drauf und bei vielen anderen Sendungen, wie auch beim beim ZDF-Magazin Royal, da ist ja auch immer so ein paar Kunstbauwerke oder das Disney-Logo mit auf. Und da hast du jetzt auch wieder nur so eine aufgemalte Stadt, so ein bisschen künstlich. Ich fände es mal ganz gut, da wieder mal mit richtigen Bildern zu arbeiten, weil man weiß eigentlich gar nicht so wirklich, aus welcher Stadt kommt die Sendung, wenn du sie beiläufig schaust. Deswegen fände ich es da halt auch mal irgendwie so ganz gut. Und wenn man ein bisschen experimentieren will, dann bräuchte man schon eine regelmäßige Sendung. Aber ich habe mir letztens mal gedacht, was ziemlich entspannt wäre, wieso nicht mal eine Folge aus einer Therme?
Aus einer Therme?
Ja, schön bei 30 Grad halt irgendwo oder bei 40 Grad im Wasser
mit dem Gast. Ob Bock drauf hat, dann als Bademeister so.
Der muss ja nicht als Bademeister, er kann ja einfach nur mit anderen, mit seinen Gästen im Becken sitzen. Ja, und jemand schön mit einer Tonangel drüber.
Okay. Wenn es unten drunter blubbert, meinst du, dann fangen vielleicht auch die Leute an, irgendwie lustige Geschichten zu erzählen.
Zumindest kriegen die dann Sauerstoff ab. Dann kannst du vielleicht auch ein paar Reality-Stars einladen.
Könnte man mal überlegen. Wenn wir jetzt dann nochmal zum Studio-Design blicken. Ich habe hier mal ein Bild aufgemacht, um das nochmal auch vor Augen zu führen. Es ist ja so, wie du schon angesprochen hast, es ist dann eine Skyline, aber eine fiktive Skyline, die so sich nicht richtig zuordnen lässt und die auch so ein bisschen artifiziell ist, also so künstlerisch. Ne?
Die Gebäude werden in Rot angestrichen und oder die Fenster sind ja auch dann immer in der roten Zeile gestrichen.
Ja, es ist so, dass die, es ist praktisch so eine Art Sonnenuntergangsszenario, ne, mit so Rot-Orange-Tönen, die dann ins Lilane übergehen. Und diese Häuserfassaden, die sind dann natürlich so transparent, wie du schon sagst. Das heißt, das sind dann ja eigentlich so Schatten, mehr oder weniger so Schattensilhouetten von diesen Häusern. Und die haben offene Fenster und genau da schummert dann so dieses Lila-Rote von diesem Sonnenuntergang durch. Ich muss sagen, an sich kann man sagen, ist es eine recht schöne Idee. Aber ich fand, mir war da ein bisschen zu viel los. Also da sind ein bisschen zu viele Farben. Mir ist das dann Ganze auch ein bisschen zu hell tendenziell und zu viele Farben drin. Das heißt, wenn der Till am Anfang praktisch seinen Stand-up macht und das Studio dann auch ja wirklich raumgreifend im Hintergrund ist und er immer vor diesem Hintergrund steht, dann ist mir da im Hintergrund zu viel los, was mich ablenkt. Das heißt, da hätte ich es mir wirklich gewünscht, wenn man da ein bisschen noch diffuser vom Gesamtlicht im Studio gewesen wäre und man auch hinten vielleicht ein bisschen mehr weniger gemacht hätte, dass das eine klarere Struktur hat und das angenehmer zu schauen ist, weil du hast hier, wie du schon sagst, ne, du hast diese Fenster, also diese ganzen Quadrate oder diese ganzen Rechtecke die ganze Zeit, dann hast du nochmal Rechtecke, die dann irgendwelche Spiegelungen werfen, also hellere. Und dann gibt es hier noch so Riffelungen, also die dann eher so waagerecht gehen, also so wie so eine Art Zaun oder was, ja. Dann gibt es noch eine Brücke, die dann weiterläuft und wenn er dann sitzt am Schreibtisch, hat er dann ja auch nochmal so unterteilte, riesige, verschiedene Leinwände, die dann nochmal unterteilt sind und wo dann nochmal ein lilanes Licht geworfen wird. Also das ist mir alles so ein bisschen zu unruhig irgendwie.
Ach, mir ist es egal. ich gehe da immer nach dem Inhalt. Genau. Also ich bin niemand, der jetzt sagt, Hintergrund zu viel rosa vielleicht, ein bisschen rot zu viel und lila.
Ja.
Da schaue ich dann deshalb nicht zu. Das ist mir zu feminin. Das ist mir völlig wurscht, der Inhalt muss gut sein.
Jetzt, hast du gesagt, das ist dir zu feminin?
Ja, es gibt Leute, die sagen sowas. Die sitzen vor dem Fernseher und sagen, oder ist rot, lila,
feminin. Ich muss mich mal outen, ne, dass lila meine Lieblingsfarbe ist. Also,
ja, das ist eine schöne Farbe.
Deswegen hätte das eigentlich Potenzial gehabt, bei mir wirklich einen Crush zu erzeugen. Aber
dir ist das eigentlich auch egal.
Ob es mir egal ist?
Ja.
Nee, eben nicht. Also ich achte schon auf sowas. Und für mich hat das schon auch immer einen Effekt. Also dass das schon auch wirkt, in welcher Atmo nehme ich so eine Sendung wahr. Weil so ein Studio-Design kann für mich entscheidend sein, was so ein Feeling ich dazu kriege. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das absolut entscheidende Kriterium ist bei so einer Show, gerade wenn der Stand-Up dann zum Beispiel inhaltlich passt und die Gags gut sind und das Timing ist toll, kann ich da auch im Zweifelsfall drüber hinwegsehen. Aber ich finde schon, dass so ein Studio-Design für mich immer etwas ist, was ich in der Gesamtbetrachtung von so einer Sendung definitiv mit einbeziehe und dem auch eine wichtige Größenordnung zuschreibe. Deswegen fand ich das auch wichtig, das nochmal anzusprechen hier.
Okay, du würdest also dann zum Beispiel auch so sagen, weiß ich nicht, Dicker, zum Beispiel, wenn...
Was würde ich sagen?
Weiß ich nicht, Dicker.
Weiß ich
nicht,
Digga?
Gibt doch dieses Meme, weiß ich nicht, Digga, von irgend so einem Typen da im Internet.
So. Ja. Digga, weiß ich nicht, du.
Genau.
Ja, vielleicht passt die Aura da nicht so ganz.
Also ich gucke das ganz gerne
an. Ich bin nicht cool genug dafür, muss ich leider sagen. Also,
Ja.
Ich muss aber sagen, was mir vom Studio tatsächlich noch mit am übelsten aufgestoßen ist, ja, um das nochmal abzuschließen, ist tatsächlich so eine Stele rechts von uns aus gesehen, rechts von ihm aus gesehen, links von Till beim Stand-Up, wo nochmal ein Bildschirm eingelassen ist. Wo dann zum Beispiel, hast du es gesehen, wenn er dann Gäste ankündigt, steigen die ja immer aus einem Bulli aus. Und da wird das dann eingeblendet auf diesem Bildschirm. Und diese Zwischenstele, diese Zwischenwand, die kommt mir irgendwie so ein bisschen so vor, als ob sie die aus dem Morgenmagazin rausgeklaut hätten. Also
vielleicht liegt das einfach daran, dass es rosa ist und nicht der lila.
Tatsächlich stört mich am meisten, dass es tatsächlich grau ist. Und dass es sich sozusagen deswegen auch nochmal farblich abhebt von dem Hintergrund, weil da ist dann, glaube ich, irgendwie, hängt dann nochmal irgendwie an der Decke ein Spot, glaube ich, der so leicht angewinkelt ist, um darauf nochmal einen Schatten zu werfen. Und das
reflektiert also
natürlich grau.
Wenn wir schon ganz schräg sind, dann finde ich es toll, dass sie wenigstens den Teppich, den mein Vater, als er das Haus verkauft hat, rausgeworfen hat, dass er den
Du hast noch, den Teppich wiedererkannt.
Ja, das ist unser alter Teppich. Hast. Nee, ich nicht. Schön. Das hat dann jemand anderes gemacht. Aber den hat man tatsächlich wieder mitgenommen. Der war, glaube ich, auch mal richtig teuer. Und man sieht auch schon, der ist auch schon ein bisschen ausgeblendet. Also hat ja auch die Sonne ein bisschen Strahlen hinterlassen.
Ja, da kriegt man wahrscheinlich auch schon
ein paar Milben teuer, und
Flöhe raus. Ne? Das ist dann vielleicht...
Nö, aber ich finde das sehr löblich
vom ZDF, weil die gehen ja dann bewusst mit den Gebührengeldern um. Ne? Und wenn die eben so einen alten Teppich nochmal wiederverwerten können... Dann machen sie das und das
nicht so wie der WDR. Also nicht
gute
so wie der
WDR
da irgendwelche. Oder Wertschöpfungskette. Nicht so wie der WDR da, oder der ND, nee Quatsch, wer war das? Der RBB, der einen A6, einen A8 geleast hat und da gab es dann beheizbare Sportsessel, wo du dich gefragt hast: Wow, wir reden jetzt über irgendwelchen Skandale und ein Leasingauto. Ja, ist das große Ding, da haben sie alle hochgezogen. Aber ich würde sagen,
bei RBB war das doch so, dass da im Büro von der Patricia
Schlesinger
irgendwie so eine Art Mooswand irgendwie eingelassen wurde, oder?
Das kostet.
Oder sowas eingebaut wurde und die hatte irgendwie einen halben Naturschutzpark irgendwie in ihrem Büro stehen.
Ja, aber das kostet alles nichts.
Nein, natürlich nicht.
Nee, sowas kostet tatsächlich mal 1.000 oder 2.000 Euro. Also das ist ja nicht die Gebührenverschwendung, halt so einen Neubau durchzudrücken, wo du halt irgendwie weißt, der kostet nicht 10 Millionen, sondern 30 Millionen. Und ja. Hinterher sagen alle wieder, oh, das wussten wir alle gar nicht. Das waren ja die wirklichen Probleme.
Ja.
Aber so viel Geld wird ja jetzt nicht bei Till Tonight rausgeworfen. Nee, ich habe da eine Folge angeguckt, da kam dann Friedrich Merz, beziehungsweise... er kam ja nicht zu Till Tonight.
Wieso haben sie ihn eingeladen, oder wie?
Nee, man wollte einfach den Fame mit ihm, von ihm abhaben.
Ach so, den Einspieler, genau, da wollte ich auch später auf jeden Fall mit dir drauf zu sprechen kommen. Genau, vielleicht sprechen wir nochmal, bevor wir zu dem Einspieler kommen, nochmal übergeordnet zum Stand-up. Wie hast du den Stand-up so im Großen und Ganzen wahrgenommen von den Ausgaben, die du bisher geguckt hast?
Ja, der war ganz löblich, also.
Löblich, okay. Was man ja vielleicht vorwegschicken muss, ist, dass der sehr kurz gehalten wird im Vergleich zu anderen Late Nights vielleicht. Also ich habe mal so die Zeit gestoppt, beziehungsweise mal so auf die Zeit geguckt. Und da war das tatsächlich meistens so, dass... der tatsächlich so nach 5, 6, 7 Minuten schon wieder vorbei war und Till dann auch sehr schnell dazu übergeht, dann die Gäste anzukündigen und dann an seinen Schreibtisch zu wechseln. Also mir kam es tatsächlich so vor, dass es teilweise sehr arg gehetzt war, er dann teilweise auch sehr flach und oberflächlich durch die Themen gehuscht ist, vor allen Dingen in den ersten zwei Ausgaben. Hast du nicht so empfunden oder...
Nö, ich hab die späteren Folgen angeguckt, wie du ja gesagt hast, da waren es ja dann schon eher 9 Minuten und man muss ja auch sagen, wenn so von einer 30-minütigen Sendung allein jetzt der Einspielfilm, wo Friedrich Merz nicht drin vorkommt, wo man halt einfach so ein bisschen die Redaktion zeigt, wo man ein paar lustige Szenen macht, der ging ja allein auch schon 5 Minuten.
Ja, das ist richtig. Aber was du ansprichst, ist interessant, weil das ist ja sozusagen eigentlich schon was, wo man eine kleine Entwicklung unterstellen könnte, ja? Also du hast ja gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich so war, aber mir kam es auch so vor, als ob dann ab der dritten Ausgabe im Stand-up auch schon ein paar Anpassungen gegriffen haben, insofern, dass ich glaube, am Anfang ist es ja vielleicht auch normal, dass, wenn man seine erste Sendung hat, man auch als Moderator aufgeregt ist. Ja, und man dann vielleicht auch dazu neigt, so ein bisschen zu überpacen. Also ich fand, er hat dann teilweise auch sehr, Entschuldigung, er hat ja teilweise auch eine hohe Stimme, einfach so von seiner stimmlichen Veranlagung per se mal. Aber ich glaube, das potenziert sich natürlich dann nochmal, wenn du gehetzt bist. Das merke ich bei mir ja selber auch. Also wenn ich so den Eindruck habe, ich muss jetzt hier innerhalb von ein paar Sekunden meine Analyse runterrattern, merke ich auch, ich neige dann dazu, höher zu sprechen, als wenn ich mehr innerliche Ruhe habe. Und ich teilweise war das in den ersten zwei Folgen, fand ich es teilweise sehr nervig. Ein bisschen, aber es heißt sehr nervig, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber
ich fand ganz andere Dinge gestört, nervig.
Weil er hat echt hoch gesprochen, oft. Aber dich hat noch was ganz anderes gestört, also hau mal bitte raus.
Ja, das ab Minute 15 zum Beispiel kam Arne Will und da war die Sendung an sich schon vorbei und es ist ähnlich wie bei Bosetti Late Night, du hast da auch ein Stand-up, dann hast du einen Einspielfilm und bei Bosetti hast du dann einfach zwei Gäste, die dann die restliche Sendung talken und bei Till Tonight war es nichts anderes, dass erst mit Arne Will 8 Minuten gefühlt getalkt wurde und dann hat man ein Spiel gespielt.
Ja, ich glaube, 8 Minuten waren das definitiv nicht die getalkt haben. Also, wenn das nicht mal sogar vielleicht unter 5 Minuten war. Also, mir kam der Talk auch ziemlich cool, also im Vergleich auch,
es waren 7 Minuten. Es waren 7 Minuten, sehe ich gerade. Okay. 7 Minuten und dann haben sie natürlich noch dieses Spiel gespielt, was überhaupt keinen Mehrwert hatte. Weil man hat dann Louis Klamroth herausgefunden und als er dann da war, war die Sendung dann vorbei.
Ja.
Also man hat hier sehr, sehr ein klassisches Konzept aufgestellt, ohne jetzt vielleicht zu sagen, wir machen jetzt, also vielleicht hätte man in dieser Folge dann die 5 Minuten mit Friedrich Merz rauskicken müssen und hätte dann auch noch irgendwas Interessantes.
Dann also da halt muss ich dir ganz klar sagen, oh Gott, nee, also das war für mich das Beste in der ganzen Ausgabe der Einspieler.
Ja, aber dann muss ich ja sagen, dann war der Gag von Louis Klamroth, dass er dann rauskommt, um die Sendung zu beenden,
ist ja
dann auch Käse.
Ja, gut, aber das war ja verzichtbar. Also es ging ja darum, dass du da irgendjemanden hast, den beide kennen und um das Spiel daran aufzuziehen. Also dass da gestern tatsächlich Louis Klamroth derjenige war, der da dann rauskommt, das war für mich vollkommen zweitrangig. Aber lass uns bitte, ich hatte mir gedacht von der Struktur der Podcast-Folge, dass wir auf den Talk auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen. Lass uns wirklich vielleicht mal versuchen, dass wir die Stellen so ein bisschen abhaken. Und dann würde ich gerne abschließend zum Stand-Up nochmal einen Punkt machen, dass ich mir wünschen würde, dass man sich dafür mehr Zeit lässt. Also es gibt dann ja die Schreibtischpassage, wo er dann auch nochmal praktisch ein weiteres, wo dann nochmal ein weiteres Late-Night-Element zum Tragen kommt, nämlich der Austausch oder die Ansprache mit seiner Aufnahmeleiterin bzw. Redakteurin, die er im Studio hat und die praktisch auf der anderen Seite des Studios neben der Kamera platziert ist und auf ihn drauf guckt, mit der er dann nochmal das Zwiegespräch sucht und die gewisse Sachen anstößt und wo er praktisch auch nochmal, ja, sozusagen eine Resonanz kriegt für seine Pointen, die er setzt. Darfst gerne sagen, wie du das empfunden hast, wenn ich das vorausschicken darf, fand ich das verzichtbar, da würde ich sagen, das braucht es für mich überhaupt nicht. Da würde ich mir wünschen, wenn das weitergehen sollte, dass sie darauf einfach wirklich verzichten. Man muss nicht jeden Baukasten oder jedes Baukastenelement aus dem Late-Night-Baukasten musst du zwanghaft abhaken, wenn du eine Late-Night machst. Ich finde, dass es da auch einfach Sachen gibt, auf die du verzichten kannst. Und das wäre für mich sowas, weil da würde man zumindest Zeit sparen. Das hat auf mich sehr eingeübt und auswendig gelernt geklungen teilweise und fand ich recht wenig unterhaltsam. Und da würde ich sagen, wenn man die Zeit schon mal spart, kannst du die verwenden für ein Stand-up, der ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Das würde ich mir wünschen. Wie hast du den Part gesehen?
Ja, das sehe ich genauso. Wenn du Zeit hast, dann mach's. Wenn du keine Zeit hast, in der Sendung war es ja so, dann lass es bitte sein.
Ja, ist aber auch eine Frage, ob du nicht sozusagen zusätzliche Zeit schaffen kannst tatsächlich, ne? Also wo man dann auch nochmal überlegen könnte, wäre es nicht vielleicht sogar eine Option? Das mag jetzt vielleicht, man erkennt ja schon, dass die Sendung darum bemüht ist, knackig zu sein, vielleicht auch, das hatte ja auch Klaas angesprochen, dass man heutzutage da irgendwie ein anderes Tempo fahren muss und dass sich das Tempo von Gags eben verändert hat. Und da irgendwie eine andere Taktung, ja, hinzukriegen. Da merkt man natürlich schon, dass sie da sehr drauf bedacht sind, irgendwie das kurz zu halten, schnell durchzukommen, auch im Stand-up, und dann den Gast anzukündigen und so. Finde ich auf einer Seite auch gut, aber ich glaube, dass man doch mal überlegen könnte, zumindest für den Stand-up tatsächlich die gegenteilige Richtung einzuschlagen und vielleicht dann auch sogar dazu überzugehen, im Endeffekt der Sendung nochmal 5-6 Minuten mehr Sendezeit zu geben. Weil ich finde, gerade im Stand-Up, ich habe ein paar Stand-Ups von Till Reiners gesehen im ZDF Comedy Sommer und in der Happy Hour. Und da finde ich seine Stand-Ups stärker, weil da nimmt er sich mehr Zeit. Also ich finde, Stand-Up wird immer dann auch stark, wenn du es schaffst, plastische Bilder als Komiker zu erzeugen und die Leute so ein bisschen in ein Szenario mit reinzuziehen und da und das, dieses Szenario, das schraubst du dann so hoch, ja, und das vertiefst du immer weiter und dann sitzt du deine Pointen, aber das ist halt auch wieder eine Frage von einer gewissen Fallhöhe, die du, oder einer gewissen Rampe, die du praktisch in deiner Stand-Up-Erzählung so ein bisschen bereitest und vorbaust und da hapert das für mich ein bisschen, weil dann werden halt so einfache Gags gemacht, die du auch in so einer Twitter-Timeline lesen könntest, wie zum Beispiel, ja, die 64 Tage, die Merz jetzt im Amt ist, die fühlen sich an wie 100 Tage und das ist dann praktisch schon der Gag und das kommt natürlich dabei raus, wenn du keine Zeit hast, eigentlich mehr zu machen, als solche flachen Pointen dann zu setzen, ne? Und deswegen würde ich mir da wünschen, dass man da mehr Zeit nimmt. Aber da sind wir, glaube ich, auf einer Linie, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja, also man hat einfach die doppelte Zeit für Anne Will investiert. Man hat mit ihr ein Spiel gespielt, umgetalkt. Ist die Frage, ob das nötig ist in der Late Night. Wenn man da nach Amerika guckt, ist das halt in einer einstündigen Late Night. Also dreiviertel Stunde, 40 Minuten so möglich. Hat man halt Zeit verschenkt. Man muss natürlich auch
Wie ist denn das zum Beispiel? Sorry, wenn ich dich unterbreche, Fabian. Ich weiß nicht, guckst du zum Beispiel so Jimmy Fallon oder so? Also weißt du da, wie viel Sendezeit zum Beispiel Jimmy Fallon hat?
Man guckt da immer mal
oder
wieder
Steve rein. Oder Steve Colbert oder so, wen es da gibt.
Man guckt da, also bei Jimmy Fallon ist ja das A und O, bei den Unterhaltungs-Late Nights. Und da ist es halt einfach so, dass ich da schon länger nicht mehr reingeguckt habe, weil ich da jetzt auch nicht die ganze Zeit folgen kann, weil ich kann nicht einfach alle ständig gucken.
Das ist völlig klar. Du bist ja sowieso eigentlich schon so ein Dauer-Workaholic, was Seriengucken betrifft.
Genau.
Was ich sowieso sehr beeindruckend finde, was du da teilweise runterreißt. ja gut, okay. Genau, also dann haben wir das Thema mit dem Stand-Up, haben wir auch dann abgehakt, okay. Zum Beispiel, ja, was man noch vielleicht sagen könnte, ist, da hatte ich mir noch mal rausgeschrieben, in der dritten Ausgabe kam er zum Beispiel auf Jimmy Blue zu sprechen, der ja jetzt in U-Haft sitzt, ne? Und da war das zum Beispiel auch so, dass ich mir gedacht habe, da hat er dann, Till Reiners dann nochmal, ist danach dann praktisch nochmal auf die Eröffnungsfeier zu sprechen gekommen von der Frauenfußball-WM und hat alte Videos gezeigt von 2006 von der Eröffnungsfeier der Männer. Und da finde ich halt auch, das war jetzt nichts Tagesaktuelles. Also das alte Video, was er da gezeigt hat, 2006, war nichts Tagesaktuelles, wo ich mir gedacht habe, hätte er sich auch sparen können und dann hätte er dafür vielleicht den Stand-up monothematisch vielleicht auf Jimmy Blue ausrichten können und da nochmal mehr zu sagen können. Ja?
Und ich glaube aber, da war er, glaube ich, noch gar nicht in Untersuchungshaft.
Das kann auch sein. Er hat auf jeden Fall auch seine Schulden abgehoben und halt den Vergleich gezogen zu Jeff Bezos, der ja geheiratet hat in Venedig, glaube ich, ne, und da irgendwie die ganze Stadt für angemietet hat. Und dann hat er irgendwie gesagt, dass Jimmy Blues Schulden für Jeff Bezos nur eine Größenordnung von 4 Cent ausmachen würden. Und da hätte man ja vielleicht dann nochmal irgendwie an diesem ganzen Jimmy Blue-Szenario. Ja, das hätte man ja vielleicht noch mal ein bisschen mehr ausschöpfen können alles, wenn er sich wirklich für den Stand-up mehr Zeit genommen hätte und dann wirklich nur das Ganze auf diese zwei Themen, Bezos und Jimmy Blue Ochsenknecht beschränkt hätte, hätte er vielleicht diese beiden Thematiken ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Muße einfach irgendwie behandeln können. Das hätte ich mir dann gewünscht. Aber gut.
Ja, aber du weißt doch, wie es immer wieder ist, dann funktioniert irgendwas nicht und dann heißt es wieder, du hast zu wenig Teile behandelt und jetzt müssen wir dann wieder das und das machen und die Leute haben angeguckt, weil da zu viel Jimmy Blue Ochsenknecht Sachen drin sind und deswegen haben sie nicht zugeschaut.
Das ist wahr, manchmal ist es so, wie du es machst, ist es dann falsch, ja, ist schon richtig, kann auf jeden Fall passieren. Du hast es eben schon angesprochen, wenn wir jetzt praktisch weitergehen im Punkt, in den Abläufen der Ausgaben, es dann eben so war, dass Till Reiners ja praktisch Gäste an seinem Schreibtisch begrüßt, ja? Und in der ersten Ausgabe war das eben Hazel Brugger, in der dritten Ausgabe war es Anne Will. Da hast du eben schon was zu kommentiert. Genau, und da warst du mir fast ein bisschen zu kritisch und ein bisschen zu negativ, weil ich habe es tatsächlich positiver gesehen. Also ich fand gerade, dass der Schreibtischpart gerade mit Hazel, wo man auch dazu sagen muss, dass die beiden sich, glaube ich, sehr gut kennen, sehr lange schon kennen und wo du auch
merkst, ja, aber du kannst ja nicht beides machen. Du kannst ja nicht sagen, dass das am Ende die Hälfte der Sendung nur Gespräch und Spiel mit Gast ist.
Aber ich fand es sehr kurzweilig. Also ich fand sowohl den Talk als auch das anschließende Spiel war für mich, habe ich jetzt für mich nicht so empfunden, dass ich das jetzt sehr in die Länge gezogen gefunden habe oder dass das so extreme Längen hatte. Man kann teilweise darüber diskutieren, wie unterhaltsam.
Ja, aber das Stand-up war dir zu nicht. Das Stand-up war dir zu kurz, dann schmeiß doch das Spiel raus.
Könnte man überlegen, ob man dann praktisch nur einen Talk macht ohne Spiel, wobei, wenn ich jetzt meinen Punkt mache, wirst du vielleicht sehen, dass ich das Spiel sowieso immer nicht des Spielwillens sehe, sondern einfach, dass nochmal eine Anspielstation ist, einfach um da auch nochmal praktisch die Konversation zwischen den beiden irgendwie voranzutreiben. Und ich finde eigentlich, dass das sowohl bei Hazel als auch bei Anne Will ziemlich gut funktioniert hat. Also mir hat dann dieses Spiel, was er mit Anne Will dann gemacht hat, ziemlich gut gefallen, weil er mit ihr dann auch nochmal irgendwie so dann über ihre Talkshow gesprochen hat und dann saß halt jemand hinter der Schattenwand, wer auch immer das ist, und dann haben die beiden auch mit dem Publikum interagiert und das dient dann einfach dafür, dass man einfach nochmal einen Impuls gibt vielleicht, ja, um nochmal eine Spielerei auf den Weg zu bringen, um vielleicht nochmal die Unterhaltung zwischen den beiden in eine andere Richtung zu lenken, und das fand ich eigentlich ganz schön, und ich fand auch gerade den Talk mit Anne Will total gelungen, wo Anne Will dann irgendwie halt auch mal eine Story erzählt, die sie vielleicht nicht ständig erzählt und vielleicht auch mal von sich ein bisschen eine andere Seite zeigt. Sie hat dann ja davon erzählt, dass sie sich beim Skifahren verletzt hat und eine dicke Fleisch- und Blutwunde im Gesicht eben hatte, und das ausgerechnet halt zu dem Zeitpunkt, wo sie damals zum ersten Mal, glaube ich, die Sendung bekommen hat, am Sonntagabend nach dem Tatort, also diesen renommierten Sendeplatz, der ja sowas ist wie ein Ritterschlag, und sie dann ein Interview geben musste, glaube ich, in den Tagesthemen oder so dazu, und dann musste sie halt diese Wunde überschminken, und ich fand das sehr erfrischend, sie mal so zu sehen. Und da, finde ich, konnte eigentlich Till eine Stärke von sich ausspielen, indem er ihr, glaube ich, einfach ein gutes Gefühl gegeben hat, auch so eine gewisse Lockerheit im Gespräch transportiert hat, was du auch erstmal schaffen musst und was auch nicht jeder kann. Deswegen würde ich da eher sagen, dass ich das eher positiv bewerten würde als negativ.
Ja, genau.
Aber du hast dich dann, also du fandest dann zum Beispiel das Spiel, was da an der Schattenwand war, war dir dann zu lang gezogen? Oder was hat dich da, versuch mal noch ein bisschen mehr vielleicht rauszuarbeiten, was hat dich da irgendwie dran gestört?
Das habe ich ja schon erzählt. Also es war einfach, du kannst nicht die halbe Sendung immer nur mit einem Gast füllen. Und entweder du machst eine Stand-Up-Comedy-Show oder eine Comedy-Show, aber die ganze Sendung, fünf oder vier Elemente, hattest du drin und mehr war da ja auch nicht enthalten. Und wenn du dann sagst, du machst sowas wie, es soll mehr Stand-Up machen, ja, du kriegst halt vom ZDF nicht mehr Sendezeit. Dann musst du dir halt überlegen, wo du was abschnipselst.
Ja gut, ich meine, das ist ja eine relativ späte Sendezeit, ne? Also meinst du nicht, dass da hinten raus noch ein bisschen möglich wäre, einfach dann nochmal 5 Minuten anzuhängen?
Nein, definitiv also, nicht.
Das nein, das geht beim ZDF nicht. Da muss dann pünktlich das Heute-Journal-Update.
Ja,
muss
da,
dann.
Das ist so. Das ist beim ZDF halt so.
Erbarmungslos. Ja.
Dann
lass uns doch mal zum Ende kommen und nochmal einen Punkt herausarbeiten, aber wo wir uns dann vielleicht, glaube ich, ein bisschen einiger sind, dass wir das recht gelungen fanden, zumindest grundsätzlich, nämlich ein Einspielfilm aus der dritten Ausgabe, der uns mit am positivsten aufgefallen ist, nämlich der Einspielfilm, den du schon angeteasert hast, mit Friedrich Merz. Willst du mal kurz sagen, um was es da ging?
Dass eben Friedrich Merz im Nachbarstudio ist und dass ein Redakteur, ja, nicht Till Reiners, eben dort mal ihm auflauern soll und am besten mal ein Interview oder ihn in die Sendung locken könnte.
Genau, es war praktisch irgendwie auf dem Studiogelände Adlershof, wird das sein, in Berlin, glaube ich, ne? Und da ist dann, glaube ich, in direkter Nähe, wie du schon sagst, das Studio von Maischberger. Und er war dann, er war ja zum Einzelgespräch bei Maischberger, Merz. Genau, und dann gab es diesen Einspielfilm, wo du die Handlung schon zusammengefasst hast, wo Till ins Büro geht zu seinem Autorenteam und da gibt es eben seinen Head-Autoren, glaube ich, den Fred, wenn ich mich recht erinnere, heißt er. Und den hat er dann eingespannt, dass er für ihn dann praktisch das übernehmen soll, den Merz abzupassen. Und da muss ich ja sagen, den Einspielfilm, den fand ich stark. Also da habe ich mich wirklich gut, richtig schön unterhalten gefühlt. Da fand ich, hat das Timing gepasst, da haben die Betonungen gepasst, da fand ich es schön, wie Till Reiners sozusagen performt hat, mit der, wie er auch mit der Kamera gespielt hat, wie er so bestimmte Blicke inszeniert hat von sich selbst und wie er den Dialog gestaltet hat mit seinem Kollegen da, mit seinem Assistenten dann letztendlich. Das fand ich richtig gut. Wie hast du das empfunden?
Ja, war mein Highlight der Folge.
War dein Highlight der Folge, ja.
Genau.
Also da habe ich mir dann auch gedacht, das könnte auch was sein, also wenn man der, generell würde ich mir wünschen, dass man der Sendung, ich weiß jetzt nicht, weißt du, wie viele Ausgaben insgesamt davon angesetzt sind?
Ich denke 8.
8 sogar? Ja, dann haben sie ja noch ein bisschen Entwicklungszeit. Und ist es auch so, dass das dann wirklich immer wöchentlich aktuell produziert wird dann, ne? Habe ich mir
also bislang so, ist es so, kann ja auch mal sein, dass sie vielleicht so eine Doppelfolge machen. Es gibt den 15. August, ich weiß nicht, ob sie da dann senden. Mhm. Oder eben nicht. Mal gucken.
Okay. Ja gut, aber dann haben sie noch ein bisschen Zeit, also um auch noch Sachen zu entwickeln, Sachen anzupassen. Da würde ich mir halt wirklich einfach wünschen, dass das noch ausgebaut wird. Also das fand ich eine absolute Stärke, wo du auch merkst, da hat Till seine Stärke, da hat er Bock drauf. Und wie das so angelegt wurde, fand ich einfach klasse. Ja, also das dann zum Beispiel, da hatte ich wirklich tolle Momente, auch fand ich schön aufgebaut, wie sie diesen Einspieler gemacht haben. Ja, dass er einfach dann zum Beispiel sagt, einfach auf die Antwort, ja, warum soll ich das denn jetzt hier eigentlich machen? Ja, der Fred dann sagt Till dann einfach, selber keinen Bock, schwitze ja so viel. Oder ich kann dir kurz sagen, welche Informationen ich habe. Der ist hier, das war es schon. Oder mein absolutes Highlight, grandios geschrieben, das ist getragen von viel Euphorie, nicht von einer Akkreditierung. Also da muss ich einfach sagen, der war gut geschrieben, der Einspieler. Da haben mir die Dialogteile sehr gut gefallen. Der war auf dem Punkt. Und das ist definitiv etwas, wo ich mir wünschen würde, dass sie das ausbauen und dass sie sich für die Einspieler dann auch mehr Zeit geben. Und vielleicht kann das ja echt so ein Alleinstellungsmerkmal auch dieser Sendung werden, dass sie einfach auch starke Einspieler dann jeweils liefern. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Sendung dann eine Zukunft hat. Und ja, auch dann diese Geschichte, wie der Fred als Assistent dann auf einer Bank sitzt, genervt und Pause macht und Till guckt dann praktisch aus einem Fenster mit einem Fernglas so durch diese Lamellen hindurch mit einem Fernglas und beobachtet ihn und ruft ihn dann an. Also grandiose Idee, ganz toll, fand ich super unterhaltsam und da würde ich einfach mal sagen, bitte, bitte mehr davon. Also ja, es gibt einiges an Potenzial, das da ist, wo man sagen kann, ja, würde sich lohnen, daran anzuknüpfen. Vielleicht könnten wir da auch dann nochmal dein Fazit als Schlusswort dann nehmen. Was würdest du sagen? Glaubst du, dass die Sendung, wenn noch gewisse Entwicklungen eintreten, eine Zukunft hat im ZDF?
Man muss sich einfach mal angucken, wie sich jetzt die Quoten entwickeln und natürlich, ob das ZDF da mehr machen will als ja irgendwie den Comedy-Sommer. Ja. Man probiert immer mal was aus und dann lässt man es ja meistens dann wieder im nächsten Jahr schleifen und probiert was anderes aus.
Ja, leider.
Wir müssen einfach mal gucken, wie sich das entwickelt.
Ja, genau. Man muss sagen, die Quoten, die sind jetzt nicht so berauschend. Beim Gesamtpublikum sieht es schlecht aus, das muss man schon so klar sagen. In der jüngeren Zielgruppe ist es in Ordnung. Da gab es jetzt dann auch nochmal die Nachgewichtung, da haben jetzt bisher alle Folgen zweistellige Marktanteile über 10% erreicht, nach der Nachgewichtung, das ist ordentlich und ich glaube, man merkt ja auch so, der Einspieler, da hat man teilweise schon noch so ein bisschen so ein Florida, also Joko und Klaas-Style erkannt, ne? Also man merkt da schon, dass sie dann eben halt auch die jüngere Zielgruppe da ansprechen, also eine Zielgruppe, die tendenziell aus so Richtung von Joko und Klaas sonst bedient wird und da ist es natürlich dann auch klar, Joko und Klaas haben ja auch immer bei den älteren Zuschauern nicht so eine hohe Resonanz dann, ne? Und
genau.
Gut. Ja, schön, dann haben wir das auch besprochen. Es gibt ja so, wenn wir nochmal ganz kurz dann auf unsere Einleitung zu sprechen kommen, aktuell nicht so viel um dieses riesige Sommerloch, was im TV-Programm klafft. Ein paar Highlights gibt es dann doch. Es gibt noch ein paar Leute wie Till Reiners, die Fahnen noch hochhalten und noch frischen Stoff liefern. Von daher ist es immer löblich, wenn es frischen Stoff gibt im Sommerloch, wenn was ausprobiert wird. Und damit schließen wir für diese Woche. Das war Quotenmeter FM 824 zu Till Tonight. Bis auf nächste Woche. Danke, Fabian. Ciao. Tschüss.
Ciao.